Herzlich willkommen bei der Evangelischen Gemeinschaft München-Bogenhausen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Unser tiefes Anliegen ist, dass die folgende Predigt dich in deiner Situation anspricht, dir eine neue Blickrichtung aus der Bibel schenkt und dass du Gott ganz persönlich begegnest.
Als wir vor einigen Jahren in Jordanien unterwegs waren, da fanden wir diese Skulptur auf dem Berg Nebo. Der Berg, wo Mose nochmals in das Land Kanaan hineinblicken hat dürfen. Und dort hat ein Künstler diese Skulptur gestaltet. Es ist sehr dunkel im Hintergrund, es war Januar und das Wetter war so, wie sich die Menschen in der Wüste wünschen, ja, dass es regnet. Und man hat hier einen Pfahl mit dieser Schlange, die sich um diesen Pfahl windet. Und dieses Geschehen, das wir heute betrachten, ist eins der zentralsten Ereignisse im ganzen Alten Testament. Davon spricht Mose später in seinem Rückblick nochmals ganz entscheidend, weil er sagt, es hat für euch als Israeliten auf eurer Wanderung eine ganz besondere Bedeutung bekommen. Interessant, davon spricht der Prophet Jeremia, der dieses Zeichen aufnimmt, um dem Volk zu zeigen, was Gericht und Umkehr heißt. Dieses Zeichen nimmt Paulus in seinem Brief an die Korinther und er zeigt, was es heißt, ja, wenn du gegen Gott schuldig wirst. Und dieses Zeichen nimmt Jesus in einem der ganz wichtigen Gespräche, das er führt, und deutet dieses Zeichen auf sich selbst. Also das Ganze, was da passiert im Alten Testament, das strahlt bis ins Neue Testament hinein. Und wir würden manche Stellen im Neuen Testament gar nicht verstehen, wenn wir diese Begebenheit nicht kennen. Und das Ganze zum Zusammenhang. Es wird uns beschrieben, wie die Israeliten hier in Kadesh-Barnea aufbrechen. Miriam, die Schwester von Mose, stirbt. Sie ziehen Richtung Kanaan. Und auf dem Weg stirbt Aaron, der Bruder von Mose. Und man merkt, jetzt geht alles so langsam dem zu, was Gott vorhergesagt hat. Mose, Aaron, ihr werdet nicht in das Land kommen. Mose, der einzig Überlebende noch, der das Volk begleitet und weiß, an der Grenze ist auch mein Weg zu Ende. Und dann wollen sie diese Königsstraße hier ziehen und durch das Land Edom östlich nach oben. Und dort war dieser Punkt, wo die Edomiter sagten, ihr werdet hier nie und nimmer durchkommen. Und dann mussten die Israeliten einen Weg gehen auf einer Straße, die man wohl Schilfmeerstraße genannt hat und die hier an diesem Golf von Aqaba einen Schilfgürtel auch bezeichnet. Und sie mussten diesen Weg um das ganze Land Edom herumgehen, um dann in das Ostjordanland zu kommen. Und man kann sich vorstellen, dass man damit sich keine Freunde macht, wenn du den Weg verbietest, den kurzen Weg. Und für die Israeliten war das der Ausgangspunkt, nicht nur für eine Krise, sondern eigentlich für das Volk, dass es dadurch fast auf seinem Weg komplett gescheitert wäre. Und dann lesen wir jetzt diesen Text und ihr könnt ihn hier mitlesen. 4. Mose 21. Die Israeliten zogen vom Berg Hor weiter in Richtung Schilfmeer und dabei nahmen sie einen Umweg um das Land Edom herum. Das Volk aber wurde auf dem langen Weg ungeduldig. Die Israeliten beklagten sich bei Gott und bei Mose, wozu hast du uns aus Ägypten herausgeführt? Sollen wir in der Wüste sterben? Nicht einmal Brot und Wasser gibt es hier. Wir ekeln uns vor dem schlechten Essen. Darauf schickte der Herr Giftschlangen zum Volk. Viele Israeliten wurden gebissen und starben. Das Volk kam zu Mose und bat, wir haben Unrecht getan, als wir so mit dem Herrn und mit dir geredet haben. Bete zum Herrn, dass er die Schlangen von uns fortschafft. Daraufhin betet Mose für das Volk. Aber der Herr antwortete Mose, fertige eine Schlange aus Bronze und stecke sie auf ein Feldzeichen. Jeder, der gebissen wurde, soll sie ansehen. Dann wird er am Leben bleiben. Da machte Mose eine Schlange aus Bronze, steckte sie auf ein Feldzeichen und tatsächlich, wer gebissen worden war und die Bronzeschlange ansah, blieb am Leben. Vielleicht eine Begebenheit, die manch einer kennt, mit der man vielleicht so das eine oder andere an Bildern verbindet. Das, was uns hier begegnet, das ist etwas, was für uns und für unseren Glauben eine ganz große Perspektive eröffnet, nämlich die Frage, wie werde ich mit Gott versöhnt? Und wir schauen uns jetzt so einzelne Aspekte aus diesem Text an und werden am Schluss bei Jesus enden, weil dieser Text eigentlich von Jesus nur richtig noch verstanden werden kann. Das Erste, was uns hier begegnet, ist eine Rebellion, diese Klage Gott gegenüber. Und diese Rebellion hat ihren Ausgangspunkt in einem ganz, ganz tiefen Misstrauen. Nämlich in dem Misstrauen Gott gegenüber. Und dieses Misstrauen, das wird jetzt geäußert, ja, angesichts dieses mühvollen Umwegs, angesichts der Belastung, die da ist. Und die Israeliten, sie kommen und sagen, Gott, wir stellen deinen Weg mit uns grundsätzlich in Frage. Grundsätzlich. Und habt mal vor Augen, das ist die zweite Generation, nach der die vor 40 Jahren aus Ägypten ausgezogen sind. Und diese Generation sagt, es wäre besser, wir alle wären in Ägypten geblieben. Gott, es war ein Irrweg, dir zu vertrauen. Es war ein Irrtum, mit dir auf den Weg zu sein. Wir können nicht mehr glauben, dass du es gut mit uns meinst. Dein Ziel heißt, dass wir untergehen. Wisst ihr, das ist eine Distanzierung Gott gegenüber. Das ist nicht nur ein Zweifel, meint Gott gut mit mir, ich kann es nicht mehr glauben. Sondern das ist eigentlich ein Bruch, der hier vollzogen wird, indem man sagt, Gott, wir kündigen dir die Gefolgschaft auf, so nicht mehr. Wir sind nicht mehr bereit, unter deiner Führung und unter deiner Herrschaft weiterzugehen. Wir sind nicht mehr bereit, uns überhaupt noch dir anzuvertrauen. Und was du gibst, das ist unterste Schublade. Uns ekelt vor dem, was du gibst. Sie sagen Gott eigentlich, das, was du unseren Gaben anvertraust, kotzt uns an. Kannst du sparen. Ist eine Zumutung, was du tust und wie du für uns sorgst. Merkt ihr, was da für eine Distanz eingetreten ist? Und in dieser Rebellion, mit diesem Misstrauen, da ist jetzt auf einmal für das Volk nicht nur, dass sie auf Distanz zu Gott gehen, sondern dass sie Gott damit verlästern. Und es wird interessanterweise angedeutet durch den Gottesnamen, der hier steht. Da steht nicht von Yahweh, sondern da steht Elohim, der Allmächtige, der Erhabene, der Heilige, der Herrscher. Da ist so diese ganze Ehre von Gott enthalten. Und diesem Elohim begegnest du in Ehrfurcht. Und in den alttestamentlichen Gesetzen hat Gott gesagt, wer diesem Elohim entehrt, wer ihn lästert, der soll sterben. Und mit diesem Gottesnamen, der hier genannt wird, wird dieser Bezug hingestellt, dass man sagt, jawohl, dieses Volk Israel hat an der Stelle genau diese Verlästerung seines Gottes vorgenommen, indem sie sich nicht nur von ihm distanziert haben, indem sie nicht nur seine Gaben als übelst beschimpft haben, sondern indem sie ihn selber entehrt haben in seinem Gottsein. Und Gott sagt, und das hat Folgen, eigentlich ist das der Tod. Und Paulus schreibt, Römer 6, die Folge der Sünde ist der Tod. Und genau das ist, was hier eintritt und was die Israeliten am eigenen Leib erleben. Die Folgen, dass Gott Schlangen schickt, brennende Schlangen, sind geheimnisvolle Dinge, wird auch nicht genau erklärt. Manche sagen, waren es Giftschlangen, deren Biss gebrannt hat? Oder waren es vielleicht göttliche Gerichtswerkzeuge, die man sonst gar nicht mehr wiederfindet, danach im Alten Testament? Es bleibt offen. Aber was nicht offen bleibt, ist, dass jeder, der von dieser Schlange gebissen wurde, dass er starb. Und dann heißt es, und viele von den Israeliten starben daran. Und genau hier erlebst du diese Schuld gegen Gott, diese Distanzierung von ihm, diese Verunehrung Gottes durch mich und mein Leben hat den Tod zur Folge. Und es ist nicht nur der Tod, dass Menschen körperlich sterben, sondern wenn wir auf die ersten Seiten der Bibel gehen, in der Schöpfung, im Paradies, da sagt Gott, da ist dieser Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. und den dürft ihr nicht anrühren. Denn damit drückt ihr aus, wir vertrauen darauf, Gott, dass du weißt, was gut und schlecht ist. Wir vertrauen, dass du weißt, was für uns richtig ist. Und damit stellen wir uns ganz bewusst unter deine Herrschaft. Und Gott sagt aber, wenn ihr von diesem Baum esst, werdet ihr des Todes sterben. Und wer diese Begebenheit 1. Mose 3 gelesen hat, der liest ja dann, dass sie die Frucht gegessen haben und damit Gott gegenüber dieses Misstrauen ausgesprochen haben, dass der Teufel tief in sie hineingesetzt hat. Ja, soll das Gott wirklich gut mit euch meinen? Soll das wirklich so vertrauenswürdig sein? Und damit sagten, wir wollen selber entscheiden, was gut und böse für uns ist. Und wir wollen nicht alles nur Gott überlassen. Und das Spannende ist ja, als Adam und Eva die Frucht gegessen haben, da hat sich ja nicht gleich niedergerafft, sondern da ist als erstes was in ihnen gestorben, das war die Beziehung zu Gott. Und dann ist diese Ewigkeit gestorben, das Leben mit ihm. Und dann ist der leibliche Tod eingezogen. Und das begegnet uns jetzt hier bei den Israeliten, diese Schuld Gott gegenüber hat mit dem Tod zu tun. Und das ist Gericht Gottes. Und wisst ihr, das ist eine Facette, die gefällt uns manchmal nicht an Gott. Wir hätten lieber einen Gott, ja, der extrem tolerant uns Menschen gegenüber ist. Und er sagt, ich halte alles aus, was ihr macht. Und ihr könnt schuldig werden, wie ihr wollt, hat keine Folgen. Und an der Stelle zeigt Gott genau das Gegenteil. Schuld und Sünde hat Folgen und ich nehme sie ernst. Und ihr könnt sie nicht einfach außer Kraft setzen. Ihr könnt für euch die Folgen ignorieren. Das könnt ihr machen. Aber ihr werdet diese Folgen niemals außer Kraft setzen können. Und es ist wie, wenn ich sage, da ist eine Starkstromleitung. Und jemand sagt, wenn du da hinlangst, dann stehst du unter Strom. Und ich sage, das glaube ich nicht. Und wenn ich dann hinlange, dann werde ich merken, was passiert. Wisst ihr, manch einer hat Gott so entschärft, dass er sagt, Gott, das ist nur noch Vergebung, Barmherzigkeit, Gnade. Der sagt Ja und Amen zu allem. Ja, Sünde, kein Problem, kannst du machen, was du willst. Ja, das ist so, Gott ist am Schluss sowieso der Gnädige, der alles toleriert. Hier begegnet uns genau das Gegenteil. Und das heißt, Gott ist ernst zu nehmen. Und dieses Gericht zeigt, Gott ist ernst zu nehmen. Das kann ich gut finden oder nicht. Das ändert an der Tatsache nichts. Umso wichtiger, die nächsten Schritte zu sehen. Denn es kommt dann zu einer Erkenntnis, die extrem hilfreich ist. Das Volk merkt auf einmal, als er dieses Gericht Gottes vor Augen hat, wir haben ein Riesenproblem, denn wir sind schuldig geworden an Gott. Und diese Schuld nimmt Gott ernst. Und Gott, er ist nicht der, der einfach drüber hinweggeht, sondern wir müssen jetzt mit diesen Folgen leben. Wir werden damit konfrontiert, dass auf einmal der Tod hier ist, das Gericht Gottes über unserem Leben steht. Und die zweite Erkenntnis, die sie machen, ist, dass sie merken, und wir selber können hier keine Lösung schaffen. Wir können nicht sagen, das machen wir alles wieder gut. Das können nur wir Menschen untereinander machen. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Satz kennt, das mache ich schon wieder gut. Bei uns im Fränkischen, da gab es da so eine Tradition, ja, wenn Konfirmation war, da wurde was geschenkt. Und manche haben aufgeschrieben, was man geschenkt hat, weil man macht es wieder gut und schenkt es das nächste Mal zurück. Mache ich wieder gut. Ja, ich gebe es dir zurück, sodass kein Schaden da ist. Die Israeliten haben kapiert, Franken funktioniert bei uns nicht. Das mache ich wieder gut, geht nicht. Es gibt Folgen, die kann ich nicht wiederherstellen. An der Stelle sind wir hilflos. Das ist so, und jetzt werde ich zum Deko-Frevler. Wenn ich dieses Blatt abreiße, kann ich sagen, das mache ich wieder gut, oder? Und genau das ist, was hier die Israeliten merken. Wir stehen hier mit unserer kaputten Gottesbeziehung und wir sind nicht in der Lage, die wieder gut zu machen. Und wir brauchen einen Mittler. Wir brauchen einen, der für uns eintritt. der für uns in die Bresche springt und der nicht an unserer Schuld beteiligt ist, der außerhalb unserer Schuld steht. Mose, geh du zu Gott und bete für uns. Und wisst ihr das Faszinierende, dass Mose genau diese Fürbitte tut, zu Gott geht und Gott ihm dann diesen Weg zeigt, mach eine bronzene Schlange und dann befestige sie an einem Pfahl, wird oft übersetzt. Eigentlich heißt es hier ein Feldzeichen, eine Standarte. Und wer sie anschaut, der wird dadurch gerettet werden. Mose hat es gemacht und er wird so zum Mittler der Rettung. Und er wird so zu dem, der für das Volk diesen Weg der Rettung schafft. Nebenbei, diesen Pfahl mit der Schlange hat man später im Tempel aufgestellt. Und die Israeliten haben ihn als einen Götzen verehrt und der König Hiskia hat ihn dann zerstört. Kann man nachlesen, 1. Königebuch. Sie haben gedacht, das ist was Magisches. Dieser Pfahl an sich, wenn ich da bin, ja, da hat es Auswirkungen für mich. Wisst ihr, und da begegnet uns ein Irrtum. Diese Schlange und dieser Pfahl hat in sich keine Kraft gehabt. Es war ein Feldzeichen. Und da liegt für uns eine viel wichtigere Botschaft. Das Feldzeichen hat man unter Armeen gehabt. Und es war der Punkt, wo man sich gesammelt hat und wo sich die gesammelt haben, die sagten, zu dem gehören wir. Wir stehen unter dessen Befehl. Wir sind diejenigen, die für ihn da sind. Und dieses Feldzeichen ist genau dieses Zeichen, was Mose aufrichtet für Gott. Und dieses Zeichen anzusehen, sich ihm zuzuwenden, heißt, wir gehen zu dem, wo wir sagen, zu dem gehören wir. Wir stellen uns wieder ganz bewusst unter seine Herrschaft. Wir stellen uns wieder ganz bewusst unter seine Führung. Und wir sagen ihm, Gott, wir gehören zu dir, indem wir uns dem zuwenden, diesem sichtbaren Zeichen. Merkt, es geht hier nicht nur darum, einfach was anzuschauen und dann wieder weiterzumachen, sondern es geht hier um eine ganz grundlegende Entscheidung, in der das Volk sagt, wir gehören zu diesem Gott. Und vor dem Hintergrund hat Jesus diesen Text genommen und dann lesen wir in Johannes 3 ein Gespräch, was Jesus mit Nikodemus führt. Einen Schriftgelehrten, einen Mann, der diese Frage gestellt hat, wie kann ich sicher sein, dass ich Anteil an der Herrschaft Gottes habe? An dieser Ewigkeit Gottes. Und dann sagt Jesus zu Nikodemus, es ist wie damals bei Mose, als er in der Wüste den Pfahl mit der Schlange aufgerichtet hat. So muss auch der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat. Und jetzt kommt ein Vers, den viele kennen. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie dahingab. Jeder, der an ihn glaubt, soll nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und dann fährt Jesus fort in diesem Text. Gott hat den Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er sie verurteilt. Vielmehr soll er die Welt retten. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht glaubt, der ist schon verurteilt. Wisst ihr, an der Stelle nimmt Jesus jetzt diesen ganzen Text und dieses ganze Geschehen um Mose und sagt auf sich, sagt, ich bin dieser Mittler. Das sind die schuldigen Menschen, die eigentlich, wie das Volk Israel sagen muss, wir können unseren Bruch mit Gott, diese kaputte Beziehung, können wir nicht wieder gut machen. Aber da ist Jesus, der sagt, und jetzt trete ich stellvertretend für dich in die Bresche. Und es war kein Mensch, sondern es war Gott selbst. Er sagt, und ich kläre diese Schuld. Und das Kreuz von Jesus ist dann dieses Feldzeichen der Versöhnung und der Errettung. Er sagt, es gibt nur einen Weg, um mit Gott ins Reine zu kommen. Das ist dieses Feldzeichen zu nehmen, dieses Zeichen des Kreuzes und sich dem zuzuwenden, der dort am Kreuz ist. Nämlich Jesus, dem Gekreuzigten und Auferstandenen. und in diesem Zuwenden nicht nur sagen, danke, dass du das gemacht hast, sondern ganz bewusst Feldzeichen, sich um ihn zu sammeln, zu sagen, ich gehöre dir, ich gehöre zu dir. Ich unterstelle mich deiner Herrschaft und deiner Führung. Und ich spreche dir ganz neu das Vertrauen aus, dass ich dir gehöre. Dieser Text im Alten Testament weist uns den Weg zur Versöhnung mit Gott. Das Zeichen der Rettung. Vielleicht sagst du, ist mir alles bekannt, für mich schon immer auch vor Augen gewesen. Ich habe das ganz bewusst schon getan, mein Leben so bewusst unter diese Versöhnung Gottes zu stellen. Vielleicht hast du es aber auch noch nie für dich so ganz bewusst vollzogen und gesagt, ich habe mich ihm zugewandt und mich ganz bewusst ihm ausgeliefert und gesagt, ich gehöre zu dir. Du sollst mein Leben beherrschen. Du sollst mich führen. Mit dir will ich leben, dir vertrauen. Und dann kann es vielleicht heute Anstoß für dich sein, das so ganz bewusst auszudrücken und zu einem ganz schlichten Gebet Jesus zu sagen, Jesus, ich will zu dir gehören. Nimm mein Leben. Vergib Schuld, die mich von dir trennt. Und lass mich unter deiner Herrschaft und unter deiner Gegenwart und unter deiner Führung jetzt leben. Ich gehöre dir. Und Jesus sagt, wer das mir sagt, den nehme ich ernst. Das nehme ich an. Und dann sagt nämlich Jesus nicht, ja, du hast zu mir gesagt, ich gehöre dir, sondern dann sagt Jesus, du gehörst mir. Ich bin dein Gott. Ich lade euch ein, dass wir jetzt einen kurzen Moment der Stille haben, wo jeder ganz persönlich beten kann. Wir hören ein paar Takte Musik dazu und dann werde ich mit uns ein Gebet sprechen.